Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge aufgenommen und sie wurde wahrscheinlich auch schon gehört. Wir sprechen über den Brexit. Jetzt sind wir so Anfang, Mitte Februar. Der Brexit ist 5, 6 Wochen alt. Wie macht er sich denn so, der Brexit? Ist ja ein voller Erfolg.
Ja, toller Erfolg. Global Britain. Ich weiß nicht, ich glaube, der Brexit zeigt schon seine schlimmsten Auswüchse im Moment. Zum Beispiel die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sind, glaube ich, schon auf dem Gefrierpunkt, wenn man sich es genau überlegt.
Nach ein paar Wochen.
Und wir sprachen ja auch schon über das Impfen und
ja.
Das Impfdebakel, beziehungsweise in der EU wird zu wenig geimpft, in Großbritannien wird wahnsinnig geimpft und wie die Brexiteers sich da drauf stürzen, wie toll das sei. Und wie in Großbritannien zumindest in der Presse sofort die Kriegsrhetorik wieder hochgefahren wurde. Man fühlt sich eben wieder als kleiner, tapferer, kleines Land.
Aber im britischen Journalismus ja Standard ist.
Ist Standard,
die Kriegsrhetorik, oder? Also die gab es immer schon, das Wort Blitz.
Ja, es war ja schon, ich weiß nicht, immer früher bei Boris Becker war er auch immer Blitzkrieg.
Boom, boom, Boris.
Hat er auch auf dem Center Court immer einen kurzen Prozess gemacht, Blitzkrieg. Aber trotzdem kommt es jetzt wieder hoch.
Also es ist immer da, wie ihr richtig sagt. Es kommt jetzt natürlich hoch und wird unheimlich bedient, mal wieder von allen Brexiteer-Seiten, zumindest die paar Liberalen, die da irgendwie noch rumwurschteln, die hört kein Mensch. Also egal, jedenfalls sind die Beziehungen, würde ich sagen, im Moment schon relativ eisig. Und das ist ja sehr bedauerlich, finde ich zumindest, und ging auch sehr schnell, weil es ist ja jetzt eigentlich erst ziemlich kurz Brexit. Und die ganzen verheerenden Folgen für den Handel und die Wirtschaft in Großbritannien sind ja noch gar nicht wirklich sichtbar, weil wir ja auch riesen Corona-Krise haben, darunter sich ja einiges versteckt und unter den Teppich gekehrt wird. Und irgendwie habe ich drüber nachgedacht, also natürlich nicht nur jetzt erst, sondern schon die ganze Zeit, seit des Referendums und während der Kampagne oder eigentlich während der Verhandlungen, weil die EU hat die EU sozusagen falsch gemacht? Weil wir wissen ja, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, immer Grautöne und it takes two to tango. Ja. Also man kann, glaube ich, nicht den Briten die ganze Schuld in die Schuhe schieben für sozusagen den erbärmlichen Ausgang der Austrittsverhandlungen, nämlich totaler, gerade noch abgewendeter. Also No Deal war es ja nicht, aber es ist an sich
Mini-Deal.
Fast ein No Deal. Also es ist ein Mini-Deal. Und hätte die EU... besprechen wir auch oft zu Hause und sowas, hätte die EU echt machen können, um den Briten das eigentlich so ein bisschen schmackhafter noch machen zu können, da zu bleiben.
Hätte man also irgendwie den Brexiteers noch natürlich vor dem Brexit, also die letzten Jahre, den Wind aus den Segeln nehmen können.
David Cameron kam ja nach Europa, also so reden die Engländer ja, wir gehen nach Europa, ja, das ist ja so ganz weit weg. Also er kam auf den Kontinent, er kam nach Brüssel vor dem Referendum, nach seiner Wiederwahl, um, wie er eben in England dem Wahlvolk versprach und zu sagen, ich verhandle nochmal neu und ich werde nochmal ordentlich was rausholen und dann machen wir ein Referendum. Er kam nach Brüssel und erreichte genau gar nichts. Ich weiß nicht, fällt euch da irgendwas ein? Habt ihr irgendeine Idee, was die zum Beispiel vielleicht hätten sagen können, was auch in Europa noch salonfähig gewesen wäre in der EU? Weil die hatten ja schon lauter Privilegien.
Die Frage ist natürlich für mich schon mal, war das denn für die EU jetzt überraschend? So, ich glaube, dieser Prozess, diese Bestrebungen gab es schon länger, aber dass man da jetzt doch so konkret wird, war die EU da vielleicht auch gar nicht so wirklich darauf vorbereitet? Kann das auch sein? Oder hat man es eben nicht ernst genommen? Weil nach dieser Logik müsste man ja jetzt sagen, naja, jedes EU-Mitgliedsland hat so alle paar, weiß nicht, Wochen oder Monate oder Jahre die Möglichkeit, seine Verhandlungsposition nochmal zu verändern oder eben zu sagen, ja, wir verhandeln nochmal neu, wir wollen weniger zahlen, mehr kriegen und so weiter. Das wird ja teilweise...
ein Handyvertrag, der sich dann aber verlängert.
Ja, ist aber in Europa ja sicherlich auch der Fall. Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Ringen und das dazu.
Ich war nur gerade so, weil ich gesagt habe, sozusagen dieses, dass ein starkes Land irgendwie austritt in einer Phase der Welt, Politik, wo man gerade ein starkes Europa braucht, das war, glaube ich, ja fast so ein Schockzustand und den hätte man doch dringendst abwenden müssen.
Ja, wirklich.
Durch Kompromiss, durch ein starkes gemeinsames Auftreten, anstatt irgendwie da jetzt um ein Land zu streiten. Ja,
es ist sehr interessant, wirklich interessant, weil als dieses Ganze gärte sozusagen schon, die Referendumfrage bis in England ja auch schwappte schon einigermaßen durch die Öffentlichkeit. Und es war so, dass natürlich viele gesagt haben, Referendum, was für ein Schwachsinn. Ja, sowas kann man nie zum Referendum stellen. Außerdem gibt es kaum Referenda in Großbritannien, fast unbekannt so weiter. Und nicht wie in der Schweiz,
wo ständig
abgestimmt wird über jeden Käse.
Ja.
Sondern das gibt es eben kaum. Und jedenfalls 2010, als Cameron gewählt war wieder, und zwar mit den Liberal Democrats, mal in der Koalition, kommt auch fast nie vor, in Großbritannien sehr selten, war Großbritannien wahnsinnig gut aufgestellt. Also alles florierte, die Wirtschaft florierte. Es gab sogar meiner Meinung nach ein bisschen, weiß ich nicht ganz zutreffende Voraussagen, dass bei 2030 die britische Wirtschaft die deutsche überflügelt haben würde in der Größe, weil eben Fintech und die City of London, also Fintech, finanzielle Startups im Finanzsektor und überhaupt also Agilität der Wirtschaft und also alles ganz toll. Die hatten irrsinnig Oberwasser. Und ich glaube, in dieser Zeit, als Cameron dann eben 2015 wieder erwarten eigentlich dann wieder die Wahl gewonnen hat und zwar ohne Koalitionspartner, war er dann so weit, dass er einfach völlig vor Selbstbewusstsein strotzte. Nur am rechten Rand knabberte immer schon diese UKIP mit Nigel Farage, eben die absoluten Euro-Hasser, nahmen schon dauernd Wählerstimmen weg, die sich allerdings im Parlament dann nicht widerspiegelten wegen des Wahlrechts da in England, Wahlsystems in England. Und David Cameron hat, glaube ich, da gedacht, so, jetzt gehe ich nach Brüssel, weil wir sind stark, wir sind unsere Wirtschaft floriert, wir sind einfach super fantastisch und toll und jetzt gehe ich da mal hin und die Brüssel, wie du sagst, war vielleicht darauf nicht vorbereitet, weil sie gesagt hat, da kann ja jeder kommen, wenn jetzt hier alle 5 Minuten einer ankommt und nochmal verhandeln will. Aber andererseits kannten sie ja auch ihre Pappenheimer, weil die Briten ja schon die ganze Zeit so ein bisschen
genölt haben,
also, widerspenstiges, muffiges Mitglied waren. Obwohl zum Beispiel Mrs. Thatcher den Binnenmarkt ja quasi mit erfunden und vorangetrieben hat, weil sie zum Beispiel gesagt hat, die EU ist oder EG für sie überhaupt nichts Emotionales und mit auf einer Metaebene ideell besetzt, sondern eine reine Marktmöglichkeit. Mhm. Ja. Und dafür macht natürlich ein Binnenmarkt riesig Sinn. David kam nach Brüssel und in Brüssel hat man ihn total auflaufen lassen, weil man wahrscheinlich gesagt hat, Leute, ihr habt einen Rebate, ihr seid nicht in Schengen, ihr habt keinen Euro, ihr habt dies und jenes. Also
Rebate nochmal?
Rebate ist sozusagen ein Erlass in den Zahlungen, also sozusagen wie eine Rabatt.
Ein Rabatt. Auch ein Handyvertrag, ja genau.
Wenn du verlängerst, dann kriegst du es nochmal günstiger.
Das hat ja auch, den Handyvertrag in dieser Richtung. Es gibt nichts mehr, was wir euch anbieten können. Und das große, große Thema, was natürlich in Großbritannien vom rechten Rand dauernd bedient wurde, war die entsetzliche Einwanderung. Also England ist voll und wir können nicht mehr. Und überall, wo wir hinschauen, sind nur noch Polen und rumänische Bettler. Mhm. Und überall, die Polen nehmen uns die Plätze weg in den Schulen, in den Krankenhäusern. Und unsere armen Klempner, die zwar eh nichts können, kommen nicht mehr zum Zug, weil die Polen für einen halben Preis super toll klempnern und so weiter. Und daran ist natürlich die EU schuld und das ist das Allerletzte. Ja. Dass zwar Großbritannien als einziges Land damals sagte, okay, alle osteuropäischen Zutrittsländer haben gleich Freedom of Movement mit uns. Das ist für den Rest Europa hat das nicht zugetroffen. Mhm. Das hat man dann wiederum vergessen gerne auf der Insel. Aber das war also ein Riesenthema. Und ich habe hinterher oder während der Zeit schon und auch als Cameron dann eben ohne Ergebnis zurückkam und das natürlich und dann trotzdem das Referendum ausgerufen hat und natürlich die Brexit-Befürworter haben gesagt, schaut mal, wie unser Premier fährt nach Brüssel und wird total erniedrigt von diesen unelected Bureaucrats, da irgendwelche grauen Männer in Brüssel unmöglich und unser stolzes Land wird da geknechtet.
Mit Füßen getreten,
anstatt dass der rote Teppich ausgerollt wird. Und ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eine wahrscheinlich symbolische Geste, die man den Engländern hätte machen können, vielleicht mit einem guten Argument zu sagen, okay, ihr dürft tatsächlich eure Einwanderung
selber
regeln. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil Englisch keine Hürde ist. Manchmal wer spricht Französisch oder sogar Deutsch oder Italienisch? Ich meine, Englisch ist einfach keine Hürde. Das ist eine, das kann ja jeder ein bisschen, gell?
Ein bisschen schon, ja.
Ja, das ist, und ich meine, das ist natürlich ein Schwachsinn vielleicht, aber ich finde, so hätte man quasi Gesichtswahn. Das Freedom of Movement ist natürlich ein gehört zur EU, aber diese Hürde, die es eben nicht gibt nach England, die Sprachhürde, ja, da könnten wir so eine Hintertür finden, denen zu sagen, ihr könnt jetzt mal 5 oder 10 Jahre das irgendwie anders regulieren. Aber
war das denn so eines der Hauptthemen, die Cameron da mitgebracht hat?
Das war auf jeden Fall eines der Hauptthemen, weil das natürlich das Hauptthema zu Hause,
ja, klar,
mit dem immer hausiert wurde. Ich meine, klar, dass Brüssel scheiße ist und die Engländer knechtet und so, aber dieses Immigration-Thema war eben riesig.
Aber hatte er denn eigentlich so ganz konkrete Punkte, wo er gesagt hat, also das sind die Ziele, die wir erreichen wollen jetzt mit der Neuverhandlung, also ganz runtergebrochen und zu sagen, so und so und diese Quote und so viel noch Rebate mehr und was weiß ich, oder war das eher so ein bisschen allgemein?
Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie sehr vorbereitet er überhaupt nach Brüssel gefahren ist.
Weil das haben wir jetzt auch gelernt.
Wir haben gesehen, die kommen gerne unvorbereitet. Ja. Das weiß ich nicht, wie wir sehr vorbereitet
waren. So wie wir.
So wie wir. Ja, wir sind auch
total
vorbereitet. Das war doch auch mal bei Johnson, der ganz ohne Papiere irgendwo hin ist.
Ja, ja. David Davis dann unterhält.
David Davis.
Zum ersten Treffen mit Michel Barnier. Also wie vorbereitet er genau war, weiß ich nicht. Aber Immigrations-, also Kontrolle dieses Freedom of Movements, das war ein Riesenthema auf jeden Fall. Damit hätte er zu Hause, wenn sie es dann auch kommuniziert hätten können, ein groß gepunktet.
Ja,
glaube ich.
Aber letztlich ist es doch natürlich jetzt in der Rückschau, kann man das natürlich so spekulieren oder sagen, ja, hätte man. Nur, wie gesagt, ich glaube, man hat es ja nicht erwartet und man hat ja auch überhaupt nicht gedacht, dass das tatsächlich in ein Referendum mündet, was noch dazu dann so ausgeht. Ja. Das haben wir ja auch gesehen, haben wir ja alle, ich erinnere mich da auch noch gut dran, haben wir auch schon ausgiebig in früheren Folgen darüber geredet, dass eben Herr Johnson selber ja auch, als es bekannt gegeben wurde, ja auch ein bisschen fassungslos war und das gar nicht, so wie ja auch damals vor 4 Jahren Herr Trump bei der Wahl, der ist ja auch erst nicht gechallenged, Mist, jetzt muss ich ja liefern. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es natürlich jetzt hinten in der Rückschau immer leichter zu sagen, ja, hätte man, ich glaube, wenn die EU tatsächlich, wenn das auf dem Punkt auf dem Programm gestanden wäre und gesagt hätte, die treten uns sonst aus, weil die Stimmung im Land ist so extrem. Ja,
aber ist das nicht ein Versäumnis der EU, weil das die Stimmung war extrem und zwar schon lange extrem und die EU, ich meine, so ein Land zu verlieren, ist echt ein Armutszeugnis.
Meinst du denn, dass dieses Sprachthema gereicht hätte, um ihn zu besänftigen und dass das...
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Während dieser Verhandlung hätte dann vielleicht auch die EU sagen können, nachdem dieses Referendum so ausgegangen ist, bei der ersten Warnung, Leute, wir geben euch euer Freedom of Movement Thema und wir unter dem Deckmäntelchen der nicht bestehenden Sprachbarriere. Und bitte geht damit nach Hause und macht klar, dass ihr im Binnenmarkt bleibt, im Customs Union, was ja auch nicht zur Debatte stand im Referendum. Und macht klar, dass das hier so sanft wie möglich geht, weil wir sind seit 50 Jahren quasi engst verknüpft. Wir können das nicht aufknüpfen. Ja. Das wird eine Katastrophe.
Ja. Oder es ist eben tatsächlich, wie man ja irgendwie die berühmte heiße Herdplatte immer wieder auch zitiert bei Kindern, dass diese Erfahrung eben eine EU jetzt machen musste. Man verliert ein wirklich sehr, sehr starkes Land. Und das stellt die gesamte EU auch nochmal auf eine ganz, ganz andere Probe, die ja eh teilweise mit dieser Einstimmigkeit sehr zu hadern hat.
Ja,
und wenn ein kleines Ungarn gerade wirklich da die großen zumindest in der Hand hat durch einzelne Entscheidungen, dann vielleicht ist das doch der Anfang vom Aufbrechen in eine neue Form der EU.
Ja, aber haben wir das Gefühl, dass das...
Das ist ja das eigentlich auch das Interessante. Ich glaube, wir sind ja momentan doch eher in so einer Phase. Ja, es wird geklopft. Die Klempner sind da. Also wir sind doch gerade in so einer Phase, wo wir immer noch sehen, dass eigentlich die EU dann, was zumindest das UK-Thema anbelangt, relativ sich einig ist.
Ist sich einig,
Das wirkt jetzt noch so nach. Aber das könnte doch jetzt auch der nächste Schritt sein, dass man, gut, solange jetzt auch die britische Presse das vielleicht so polarisiert wird, trägt es vielleicht wirklich dazu bei, dass das Rest EU sich irgendwie einig fühlt und sagt, wir werden jetzt hier angegriffen, zumindest erstmal verbal. Aber irgendwann hat man ja auch schon damit gerechnet, das macht vielleicht Schule und es gibt ja auch andere.
Ja, das war ja sozusagen das Abschrecken. Also wir müssen die so hart wie nur, also so hart auftreten wie möglich und unseren Club sozusagen absolut verteidigen, weil nicht, dass das dann anderen noch einfällt. Mhm. Ja. Das stimmt natürlich, aber wie ist das jetzt pädagogisch sehr wertvoll, quasi mit Zwang, mit Zwang alle zusammenzuhalten? Oder wäre es vielleicht, Flo, wie du sagst, nicht intelligenter, sozusagen alle Mitglieder zusammenzurufen und sagen, so, wir haben jetzt echt dieses traumatische Erlebnis hinter uns und das wird noch lange ein Trauma bleiben, weil Großbritannien nach wie vor der europäischen Küste liegt und auch wenn sie dem pazifischen Freihandelsvertrag beitreten, sind sie trotzdem noch näher bei uns. Ja.
Und die Chlorhühnchen kommen über die grüne Grenze. Chlorhühnchen
kommen auch irgendwie und so weiter und so weiter.
Da sind sie wieder.
Wir müssen das irgendwie kontrollieren. Wir müssen uns noch überhaupt neu aufstellen. Wir sind zu cumbersome. Wir haben zu viel Gefahr, dass eben andere auch raus wollen. Was ist mit der Visegrad-Gruppe oder eben Ungarn, Polen und Slowakei
auch
und so.
In Italien gibt es ja auch Kräfte, Italiener, die vom Exit sprechen.
Ja, und die Spanier oder also was können wir hier machen? Müssen wir unser Veto, unser Einstimmigkeitsding ändern oder müssen wir eben doch eine EU auf zwei Streams, also die Total-Enthusiasten und die sozusagen mehr so lose angebunden, wie so ein Freihandels, so EFTA oder so, was. Wie ist es?
Also zu diskutieren ist es auf alle Fälle und wenn nicht jetzt, wann dann? Also wann dann?
Aber da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation und ich glaube, das haben wir ja auch oft schon diskutiert, jetzt nicht hier, aber sonst, dass wir gerade die EU ein massives Kommunikationsproblem hat. Also ich verstehe nicht, vielleicht weiß ich es aber auch einfach nicht, vielleicht gibt es das ja, aber es gibt sicher natürlich PR-Agenturen, die PR machen für Europa, aber es ist nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und ich glaube, dass wir natürlich verkaufen sich schlechte Meldungen immer besser, also auch als gute. Erfolgsmeldungen klingt immer so nach Werbung, aber trotzdem, glaube ich, von auch in der Rhetorik und sowas könnte man schon ein bisschen mehr ja auch auf die Vorteile und auf die Benefits der EU.
Ja, also ich muss sagen, seit Brexit bin ich ein wahnsinniger EU-Experte geworden. Vorher habe ich eigentlich nichts davon gewusst. Ich meine, ich wusste, ich bin sozusagen idealistisch pro EU, weil Europa einfach Jahrhunderte von Krieg bedeutet hat. Und erst seit 1945, sagen wir mal, haben wir jetzt, wenn man vom Balkan absieht, Frieden in Europa für so eine lange Zeit, das gab es noch nie. Eben. Und wenn es so weitergeht, dann liegen wir uns demnächst wieder in Belgien in den Gräben gegenüber mit den Briten und schießen uns, weil wegen Impfstoff oder sonst was.
Ja.
Das ist einfach ein riesen Friedensprojekt.
Projekt.
Ja. Und unbedingt, dass da alles Mögliche schiefläuft und alles Mögliche mir nicht passt, das war mir auch klar. Aber wie da sozusagen die Mechanismen sind, wer da eigentlich was ist, das habe ich an sich jetzt erst mich so ein bisschen rein vertieft. Und auch, dass die EU eben, was du gerade sagst, hat keine PR. Theoretisch kann man in jeder EU-Landessprache allem folgen. Die EU legt alles sozusagen offen, bestimmt nicht alles, aber offiziell alles offen. Auch Sitzungen kann man folgen, Komitees kann man folgen, allen möglichen Papieren, die Strategiepapieren, Ideen, Verordnungen auf allen 27 Sprachen oder 26 veröffentlicht. Das gibt's alles. Ja. Macht nur keiner, weil ich meine, ich folge auch dem Bundestag jetzt nicht ständig.
Aber das ist ja, was du gerade sagst, warst du fertig mit dem Gedanken?
Ja, ich war
fertig. Das ist ja in der kleinsten Ebene bis hin zu kommunaler Politik, Gemeindepolitik, da sind auch viele Sachen veröffentlicht, wenn sie dann beschlossen werden, irgendwie eine unsinnige Überführung oder Unterführung oder ein
dann erst Ärger.
So, dann erst kommt der Ärger. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie was zutiefst Menschliches, dass man dann irgendwo sagt, das ist mir zu groß, das ist mir zu weit weg, das ist mir zu abstrakt. Wir waren ja alle ein bisschen mit Pulse of Europe vor der Oper gestanden und haben die Fahnen geschwenkt und es war ja eine sehr sympathische Bewegung, aber das reicht natürlich weitgehend nicht und ich weiß nicht, ob wir überhaupt einschätzen können, wie schlagkräftig wirklich eine EU ist, weil ich immer öfter auch höre, dass zwar man immer sagt, da sitzen die ganzen Bürokraten, das ist gar nicht für das Verhältnis zu den Einwohnern gar nicht so eine große Organisation. Nee, es ist so, in Brüssel und Straßburg. Und ob man das nicht stärken, bitte?
Das ist ja eher wieder mal so ein Vergleich, ob die Kölner Stadtverwaltung hat mehr Headcount als die.
Und das finde ich sehr in interessant. Ja. Also da müsste man jetzt eine Katharina Barley eben hier am Tisch haben oder zuschalten, die einem das nochmal erklärt, ob die denn wirklich, ob wir nicht zu viel erwarten.
Aber da ist immer vielleicht auch wieder operativ. Ich glaube, was man schon einfach sehen kann, und da muss man ja wirklich nur einfach, kann man in Wikipedia oder sowas reingehen und sich einfach die Zahlen anschauen. Europa, also EU oder überhaupt Europa ist ja ein also wirtschaftlich gesehen schon mal hochbedeutend, ein ganz, ganz wichtiger, sehr, sehr kaufkräftiger Markt. Und wir brauchen ja nicht den Vergleich zu scheuen mit den USA und mit China, sowieso nicht. Also das wird zu wenig thematisiert. Ja. Wir sehen uns immer alle als Einzel, aber als Binnenmarkt sind wir eine Wucht und haben wir brutale Power. Und das wird viel zu wenig kommuniziert. Und das
werden die Briten jetzt eben merken, wenn sie da ihre 66 Millionen Hanseln, die da auf der Insel sitzen, wo nichts mehr hergestellt wird. Und dann Nordirland wird sich wahrscheinlich abspalten, Schottland vielleicht auch. Dann sind es plötzlich noch bedeutend weniger Leute. Mit Wales, wo noch ein paar Schafe rumhüpfen. Was können die der Welt bieten, wenn sie nicht mehr, sie können eben eigentlich den Finanzplatz London bieten, aber das hat ja die EU auch so verhandelt, oder auch Johnson oder whoever, die hat es unterschrieben, dass sozusagen für die Services überhaupt noch nichts ausgehandelt ist. Das heißt, die City of London, die eben, wo der Finanzmarkt ist, die haben Riesenprobleme, im europäischen Markt zu handeln im Moment. Unheimlich viele große Banken haben Milliarden von Umsätzen inzwischen nach Paris, nach Frankfurt oder nach Amsterdam umgelagert. Die Brexiteers, die Echten, die hoffen natürlich auf internationale Geldwäsche da, die sowieso stattfindet in der City of London, aber halt in noch viel größerem Maße außerhalb europäischer Regularien und so weiter. Aber das dauert halt noch, bis da dann wirklich sämtliche Machthaber und Kleptokraten da ihr Geld hingeschickt haben. Das sind ja Prozesse. Ja. Aber die, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, was habe ich denn gerade intelligentes Comedy
gegeben? Wir waren ja eigentlich so bei dem Thema im EU eigentlich große EU, Macht
Die EU nicht, was du sagst, keine PR hat, und ich sagte vorher, die legen alles offen, du kannst es dem folgen, das macht ja keiner, das ist auch langweilig.
Das ist auch langweilig.
Aber es gibt es gab es eben auch nicht während der Brexit-Kampagne, keine Slogans, keine Plakate, wo irgendwie wirklich so ganz simpel hier Dings und Bums draufsteht, wie toll das eigentlich ist.
Ja, und da,
alles andere gab es, von den Genern gab es genügend Plakate. Und
wie du ja auch schon erzählt hast, dass es eben, dass man eben eher gesagt hat, was dann passieren wird,
eher negativ.
Und eigentlich müsste man eben schon auch immer mal wieder das Positive stärken oder vielleicht eben auch mal einfach zu sagen, wir sind hier ein ganz dicker Fisch. Ich glaube, das wird einfach zu wenig getan. Also wenn wir jetzt irgendwie, wenn die EU ein Auto wäre, dann wäre das jetzt eher irgendwie ein X5 oder ein X7 und eben nicht irgendwie ein Cinquecento.
Ja?
Ich glaube, mit solchen Themen oder mit solchen Vergleichen könnte man das vielleicht auch ein bisschen plastischer machen.
Ja, aber
machen.
Das Plastische auch eben in der Brexit-Kampagne gab es es sind einfach Lügen natürlich, aber es gab zum Beispiel ein Plakat, also die Türkei da unten, also Europa, Großbritannien, Türkei, ein Riesenpfeil aus der Türkei direkt nach Großbritannien.
Mhm. Mit Migration.
Mit 70 Millionen 70 Türken. Millionen
Einwohner, also alle.
Ja, alle Türken.
Ja.
Die ziehen nämlich dann alle nach Großbritannien, und zwar übermorgen, weil übermorgen ungefähr Türkei der EU beitreten wird, und dann 70 Millionen Türken ziehen dann direkt nach Großbritannien. Aha. Und es ist eine ganz simple Grafik. Und das guckst du dir einmal an und hast es sofort verstanden und wählst sofort für den Brexit, weil das wäre ja schrecklich. Ja.
Du weißt ja wahrscheinlich auch nicht, wie viel Einwohner hat denn die Türkei. Es könnte auch sein, dass, wenn man wahrscheinlich fragt, wie viel werden die haben? 500 Millionen und dann kommen halt 70. Ja. Aber dass das alle sind, wussten wahrscheinlich die wenigsten.
Nein, es ist ja auch total.
Aber da ist man ja wieder beim Populismus. Und letztendlich wollen wir ja auch irgendwie vielleicht schauen, dass wir gar nicht so das Spalterische rausarbeiten, sondern möglicherweise das Vereinende. Und jetzt haben wir gesagt.
Das kann man doch auch so rausarbeiten, oder?
Genau.
Das Vereinende also mit plastischer.
Stimmt.
Ja. Also man hätte eben sagen aber können, warum hat eben keiner dargestellt? Und das wäre vielleicht jetzt ja bei den, also gerade eben auch bei den Remainern, hätte man ja auch mal sagen können, schau mal, was für ein für ein fetter Karpfen sind im Teich. Ja? Und naja, wir bleiben doch lieber bei dem Karpfen, als dass wir jetzt so als winziges Putzerfischchen jetzt unser eigenes Ding machen und dann vielleicht irgendwie der amerikanische Chlorhai uns frisst.
Ja? Aber zunächst hat es ja, was wir eingangs als Frage gestellt haben, den Wind eben, man hat den Wind nicht den Brexiteern aus den Segeln genommen. Die sind also hart am Wind in den Brexit jetzt reingesegelt, möglicherweise noch gegen irgendeinen Fischtrawler geknallt. Mhm. Aber jetzt, was sind denn die nächsten Waypoints, um es mal britisch auszudrücken? Also gibt es in England wichtige Wahlen? Was passiert in der EU? Wie oft schauen wir jetzt auf den Brexit? Also wir alle zwei Wochen in diesem Podcast.
Alle zwei Wochen. Ich schaue alle zwei Minuten, ihr schaut alle zwei Wochen. In Großbritannien ist eben leider lange keine Wahl vorausgesehen, weil Boris Johnson im Dezember 2019 hat er ja eben diese riesige Mehrheit gewonnen im Unterhaus und die nächste Wahl ist erst 2024. Jetzt wurde ja immer wieder spekuliert, ist er jetzt bald weg vom Fenster, weil dieses Gesterbe auf der Insel mit Corona und überhaupt der unmögliche Brexit, das kann er eigentlich nicht durchhalten, aber natürlich hält er es durch. Und jetzt kommt ihm eben leider das schnelle Geimpfe auch noch zugute in England, sodass alle ihn jetzt für einen wahnsinnigen Helden halten und unheimlich geschickten Europa-Fertigmacher. Und auf dieser Welle werden die jetzt noch lange rumschwimmen. Und das sind ja eben, angefeuert ist das ja alles vom Rechtspopulismus und wie immer in der Geschichte sozusagen die Liberalen oder links verorteten, sagen wir mal auch pro-Europäer oder pro-offene Gesellschaft, sind wiederum meistens viel verkopfter und diskutieren alles bis zum 100. Mal und spalten sich auf in Voll-EU-Befürworter und Halb-EU-Befürworter und dieses und jenes, wer die anderen eben mit dem Bulldozer sozusagen ihre, wir hassen die EU, wir sind Großbritannien und wir sind wieder mächtig und global und weiß nicht was, damit fahren die weiter.
Ja. Und fahren eben im Moment weiter ziemlich gestärkt.
Wir fahren jetzt durch das Impfen nochmal gestärkt weiter, wie es dann wird, wenn sich eben, wenn halt wirklich massenweise Betriebe zum Beispiel Konkurs anmelden
müssen. Und Streikkultur gibt es doch in England auch ohne Ende.
Die Unions haben auch zum Teil eine ganz üble Rolle gespielt in der ganzen Brexit-Geschichte. Ja? Das kann man dann nochmal ein andermal beleuchten.
Gut, machen wir gern.
Aber zum Beispiel die britische Regierung, also das Department for Trade and Industry, empfiehlt britischen Unternehmern, die Handel treiben mit der EU, erregen Handel, so mittlere, kleine Unternehmer, empfiehlt denen offiziell, sich in der EU jetzt anzusiedeln.
Ach so, ja.
Weil es eben... Sonst können sie zumachen.
Sonst,
es gab vor zwei Wochen ungefähr ein berühmtes Beispiel, irgendein Käsehersteller aus der Gegend von Manchester, der eben einen riesen Handel mit Europa treibt und scheußlichen Cheddar oder so herstellt. Oder sowas, Grausliches, was die Europäer aber anscheinend gerne essen. Und der konnte nichts mehr exportieren. Der hat gesagt, wir müssen quasi pleite. Wir müssen zusperren, wir können nichts exportieren. Das Paperwork, obwohl keine Tariffs anfallen, keine... wie heißen die Dinger an der Grenze?
Keine Zölle
anfallen. Das Paperwork ist so riesig, dass es sich für uns überhaupt nicht mehr lohnt. Mhm. Und außerdem, das dauert viel zu lange, wir können das nicht mehr machen. Und der war dann wiederum in der Presse auch natürlich gesagt, ja, wir machen jetzt bei Cherbourg in Frankreich eine Stadt hier, in der Nähe von Manchester, wollten wir eigentlich ein neues Werk bauen, machen wir nicht mal, es in Frankreich.
Mhm. Klingt auch besser, in Cherbourg.
Ja, klingt gut, besser. Aber halt dann, ist natürlich für die dortige Käsekultur jetzt nicht unbedingt ein Gewinn, aber...
aber die Europäer mögen das Zeug
ja
anscheinend.
Ja, eben, also eigentlich ist es ja dann auch...
Und das wird offiziell empfohlen. Ich meine, das ist doch absurd.
Ja, das ist wirklich, weil das ist ja eigentlich ein Offenbarungseid. Das
ist total.
Wir werden es nicht so schnell gelöst bekommen, dass ihr noch weiter existieren könnt. Also geht lieber.
Ja, aber
geht
dem,
das ist echt schlimm.
Diesem Käseproduzenten aus Manchester, dem springt jetzt auch nicht jemand sofort bei und sagt, nee, bleib doch hier und du hast dann die und die Privilegien oder Paperwork wird sozusagen... Nee,
kann er nicht.
Geht er nicht.
Das heißt sozusagen, es gibt große Hürden.
Es gibt Riesenhürden und die EU behandelt...
Das ist wie Europa. Man lebt eben mit Nachbarn.
Ja.
Und auch noch so störende Nachbarn.
Die klopfen an.
Ja. Aber auch die ist eben nicht stören, sondern die renovieren ja ihre Wohnung gerade.
Und das wird für uns dann auch
schöner. Und das wird für die schöner. Und dann sind die zufriedener, also sind wir als Nachbarn auch zufriedener.
Ja. Du solltest doch Diplomat werden eigentlich.
Ja, der, herzlich willkommen beim Ommen-Podcast.
Ja, genau. Ja, also der Käse, das ist, glaube ich, ja auch so, war so ein Denkfehler, dass man eben gesagt hat, naja, Zölle, die Zölle sind ja nur eine Facette. Da geht's halt ums Geld, klar, das hat man vermieden und Zölle muss man nicht bezahlen, aber diese
gerade Käse ist eben aus tierischen Produkten, nämlich Käse, nicht Käse, Milch und Lab oder so, und das muss wiederum besonders mit Tierarzt und weiß nicht was, und die EU behandelt nicht aus Gemeinheit, sondern es ist ebenso, Großbritannien ist jetzt ein Drittland.
Ja.
Und das hat natürlich auch keiner verstanden, weil man eben, wenn man immer nur von Krieg schreit und Global Britannia oder whatever, dann kann man sich eben nicht damit beschäftigen, was eigentlich Drittland bedeutet. Nämlich, du musst genau wie ein Kenianer oder ein weiß nicht was.
Ja, mittlerweile ist es jetzt tatsächlich, erstens haben wir die halbe Stunde voll, zweitens sind die Nachbarn jetzt gleich da und
weil wir zu laut reden,
eine Tür rein zu uns rüber. Aber das ist eben live, also ich würde das jetzt auch nicht ausschneiden.
Nein, um Gottes Willen.
Nein.
Hör mal, wer da hämmert.
Vielleicht ist es tatsächlich, hat noch unterm Kanal jetzt irgendjemand, vielleicht auch ein anderer Käsehersteller oder hier für München ist für Brauereien ja auch interessant.
Ja, wahrscheinlich. Britischer Brauer, verzweifelt hier sich durch Bord.
Hier rüberkommt. Aber dann sind wir eigentlich schon wieder durch und haben da aber schon ein paar Sachen wieder angeschnitten und angestoßen, die ganz spannend sind. Ich glaube, diese ganze Thematik mit auch, wozu sind eigentlich solche Regeln gut und was bedeutet das und was erleichtert das eben auch? Und das ist ja ein Thema, an dem wir uns, glaube ich, noch weiter abarbeiten können.
Ich glaube auch.
Bini, vielen Dank.
Bitte.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.